Willkommen bei Alles auf den Tisch. Mein Name ist Katrin Schmidt. Ich bin eine Berliner Schriftstellerin, die zurzeit in Dresden mit einem Literaturstipendium lebt für 6 Monate. Ich schreibe Romane, Gedichte, Erzählungen, Essays, bin damit gar nicht so erfolglos. Und wenn man sich fragt, wie eine Schriftstellerin sich zum Thema der heutigen Sendung, also Corona und die Zahlen, verhalten soll, dann mag ja mancher sagen, naja, das kann ja heiter werden. Wie soll eine Schriftstellerin was von Zahlen verstehen? Aber dazu kann ich sagen, ich war ja nicht immer Schriftstellerin. Ich habe Psychologie studiert und habe auch 10 Jahre als Psychologin gearbeitet. Das Studium liegt zwar lange zurück, aber bestand im Vordiplom, das waren 3 Jahre, so gefühlt 80% aus Statistik, was mich natürlich in gewisser Weise geprägt hat und auch im Corona-Jahr eine ziemliche Rolle spielte. Ich habe im letzten Frühjahr mich immer wieder gewundert, wie die Präsentation, die tägliche Präsentation der Absolutzahlen, mal Johns Hopkins University oder RKI, der Infizierten zustande kam. Also wie man uns damit so jeden Tag unterhalten konnte. Und wenn ich dann Gespräche hörte auf dem Parkplatz vom Supermarkt, wo die eine Frau zur anderen sagte, ach, ich bin ja so froh, dass wir nicht in Amerika leben, da sind ja noch sehr viel mehr Leute infiziert, dann hätte ich immer einschreiten wollen und rufen, aber da leben ja auch sehr viel mehr Menschen. Also diese Präsentation von Zahlen ohne Bezugssystem war für mich immer sehr, sehr merkwürdig und ich habe dann darüber auch einen ersten, noch ziemlich naiven Artikel für die Berliner Zeitung geschrieben. Der hieß das Kaisers neue Kleider und im Untertitel die Schriftstellerin, nein, das Virus und die Zahlen. Und das passt doch ziemlich gut zu heute. Also ich möchte mich heute mit Ihnen, lieber Marcel Bartz, unterhalten zu diesem Thema und würde Sie bitten, sich zunächst mal ein bisschen vorzustellen und vielleicht Ihren Ausbildungsweg und auch Ihre Kompetenzen mal darzulegen.
Ja, also ich bin Informatiker, ich bin Zahlenmensch und manche sagen, ich bin Erbsenzähler. Das bin ich gern auch, ein Erbsenzähler. Also ich habe das mal beruflich gemacht. Also ich habe Dashboards gebaut für Firmen. Das heißt, ich habe in großen Datensätzen nach Informationen gesucht und die grafisch so aufbereitet, dass man als Mensch schnell verstehen kann, was da los ist. Ja, und das habe ich in diesem Jahr mal gemacht für die Zahlen der Pandemie und war sehr überrascht, was ich dabei fand. Denn ich wollte eigentlich... Also ich habe mit einem Freund gewettet, der das Ganze nicht so ernst nahm, dass ich ihm genau zeigen kann, wo in den Zahlen die Pandemie zu finden ist. Und war dann überrascht, dass ich, je länger ich suchte, desto weniger fand. Und bin dann mit meinen Zahlen rumgelaufen in meinem Bekannten- und Freundeskreis und habe gesagt, kann mir mal jemand helfen, wo hier mein Denkfehler ist? Und ich bin dann zu Experten gegangen, die sich noch tiefer damit beschäftigen, mit den Zahlen, zu Mathematikern, zu Statistikern. Und mein Problem blieb bestehen. Und deshalb habe ich dann mich filmen lassen bei einem meiner Vorträge und habe den ins Netz gestellt. Das ist jetzt 1,5 Wochen her. Und ich muss sagen, jetzt habe ich den Austausch, den ich mir vorher immer gewünscht habe. Jetzt habe ich also sehr viele Rückläufer bekommen, sehr viel Feedback zu meinen Inhalten. Ja.
Schön. Ich fand ja an diesem Video, das ich natürlich auch gesehen habe, immer sehr gut, dass Sie ganz bei sich geblieben sind, dass Sie also über Ihre eigenen Erfahrungen, Erlebnisse oder auch das, was Sie im Zusammenhang mit der Pandemie erlebt haben, gesprochen haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Sie haben sich ja auf 3 Problemfelder erstmal so festgelegt. Zum einen die Sterbefallzahlen, zum zweiten die Zahlen der Intensivbettenbelegung in Deutschland. Sie haben sich auch auf Deutschland erstmal beschränkt. Und
ja, genau. Ich habe, also wenn Sie sagen, ich bleibe bei mir, dann war das genau auch mein Ziel, weil ich einfach unsicher war. Da war ein großer Zweifel, ob ich da die Zahlen richtig deute. Denn ich dachte, es kann doch nicht sein, dass so ein kleiner Erbsenzähler, der da mal mit einer Excel-Tabelle drauf guckt, solche Widersprüche findet. Aber ich muss sagen, nach all dem Feedback, was ich jetzt bekommen habe, und das war von Mathematikern, von Informatikern, von Statistikern, die viel tiefer im Thema drin sind, auch von Ärzten, die auch Daten sammeln, einige und mir einiges zukommen lassen haben, von Juristen habe ich Feedback. Also da kam so viel zurück, dass dieser Zweifel, den ich hatte, der klein war, jetzt ganz groß ist. Also das Problem, was ich da in den Dashboards hatte, das Problem ist immer noch da. Also ich hatte in meinem Vortrag ein paar Fehler gemacht, die habe ich versucht zu korrigieren. Aber die Grundaussage bleibt bestehen. Und deshalb ist mein Wunsch auch, dass das thematisiert wird. Also ich möchte wissen, warum sieht das Dashboard der Sterbefälle vom Statistischen Bundesamt, diese Sonderauswertung, warum sieht das so aus, wie es aussieht? Ja, einer der wichtigsten Indikatoren in der Pandemie.
Das stimmt.
Ja, und auch das Dashboard vom DIVI-Intensivregister. Ich möchte wissen, warum es so aussieht. Und auch das Dashboard vom RKI und von der Johns Hopkins Universität. Es muss ein Diskurs darüber, oder ich wünsche mir diesen Diskurs darüber, über diese Art der Präsentation der Zahlen, weil die Grundlage für so viele Maßnahmen sind, die wir hier in Deutschland getroffen haben. Und da wird zu wenig, meiner Meinung nach, drüber diskutiert. Mhm. Und wenn ich das noch sagen darf, also dieser Diskurs, der findet ja statt, aber er findet auf meinem Schreibtisch statt und in meinem E-Mail-Postfach. Das sieht ja nach außen gar keiner, aber diese Stimmen gibt es, die müssen in die Öffentlichkeit. Und das ist meine Bitte. Ja.
Da sind Sie ja nun schon ganz schön weit vorangeschritten. Mir war vorhin entfallen der dritte Bereich Ihrer Arbeit, nämlich die Infiziertenzahlen oder die Inzidenz. Und ich würde mich schon freuen, wenn wir jetzt mal an einem Beispiel zeigen könnten, wie Sie da vorgegangen sind. Zum Beispiel mit den Sterbefällen. Wie haben Sie das berechnet? Also mir ist bei den Diskussionen um die Sterbefälle immer eingefallen, dass die Bevölkerung in Deutschland, die über 80-Jährige, in den letzten 5 Jahren um eine knappe Million, also etwa so 950.000 zugenommen hat und dass das ja auch eine gewisse Rolle bei der Sterbewahrscheinlichkeit spielt. Also wie sind Sie vorgegangen und zu welchem Ergebnis sind Sie bezüglich des Jahres 2020 gekommen?
Also es ist genau das, was Sie sagen, ne? Das ist einer der wichtigsten Faktoren, die Zunahme der alten Leute. Also wie habe ich es gemacht? Ich habe das so gemacht wie in meiner Firma damals immer. Also ich lasse erstmal alle Erwartungen Grundhaltung, die man so vielleicht hat und mitbringt, weg und versuche so unvoreingenommen wie möglich auf die Daten zu schauen. Ne? Und dann hole ich mir das vom Statistischen Bundesamt, von den Sonderauswertungen, und versucht dann zu überlegen, okay, wo sind die Bezugsgrößen, was hat hier Einfluss, nehme ich absolute Zahlen, nehme ich Prozentzahlen und so weiter. Und dann wird mir sofort klar, wenn ich den Anteil der Verstorbenen sehen will, dann muss ich, also vergleichen möchte über die Jahre, dann muss ich natürlich auch gucken, wie viele Menschen haben da gelebt. Ne? Dann kann ich den Anteil ausrechnen. Und wenn ich sehe, dass gerade in der Altersgruppe 80 plus eine starke Zunahme, das, was Sie eben genau sagten, ist, ne, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die Vergleichbarkeit der Daten. Und das ist das Spannende, wenn ich eben eine große Übersterblichkeit lese in der Süddeutschen Zeitung und auch in anderen Veröffentlichungen. Und wenn ich dann aber die Bezugsgrößen anpasse, dann ist die weg, dann verpufft die einfach so. Und das das habe ich so einfach in der Wahrnehmung in den Medien nicht gesehen. Ne? Und deshalb war ich so überrascht. Und ich habe gestern noch mal den halben Tag verbracht in den Sonderauswertungen vom Statistischen Bundesamt. Ich verstehe nicht, warum die Daten so aufbereitet werden. Wirklich nicht. Also ich verstehe, dass man schnell mit Sterbefallzahlen rausgehen will und deshalb die absoluten Zahlen zeigt. Aber wenn man dann rückwirkend so ein Jahr 2020, so aus jetziger Sicht, betrachtet, dann, spätestens dann, müssen die Anpassungen der Bezugsgrößen passieren. Und das, das muss dann in einem Dashboard dargestellt werden, dass wir dann Indikatoren haben, mit denen man steuern kann in Deutschland, weil das ja viel Auswirkungen auf die Maßnahmen hat. Also da sind meine, wenn ich das noch sagen darf, also auch dieser Kausalzusammenhang, der sofort die Übersterblichkeit ist sofort begründet damit, dass es die Covid-Toten gibt. Da wäre ich als Wissenschaftler oder damals in meiner Firma wäre ich da viel vorsichtiger gewesen mit diesem Rückschluss.
Und das hängt ja sicherlich auch mit den Fehlweisen der Toten überhaupt zusammen. Ne? Das gibt ja auch kein standardisiertes
Verfahren. Anschauen. Ja.
Zu welchem Ergebnis sind Sie denn genau nehmen wir die Altersgruppe der über 80-Jährigen in Deutschland gekommen für das Jahr 2020?
Also wir haben die meisten Tote in dieser Altersgruppe und trotzdem war das Jahr 2020 für diese Altersgruppe das zweitbeste Sterbejahr, wenn ich mir die letzten 9 Jahre angucke. Mhm. Ja? Und nicht etwa das schlechteste, weil wir ja diese vielen Covid-Toten haben, sondern das zweitbeste.
Und das Schlechteste war ja auch nicht 2019 oder 2018, sondern 2012.
Ganz genau.
Das ist ja auch erstaunlich eigentlich, weil das Jahr 2012 in meiner Erinnerung nichts Besonderes war, was nichts darauf hätte verweisen
können. Ganz genau. Man könnte jetzt noch diskutieren, und jetzt sage ich mal was aus meinen vielen Rückläufern, die ich hatte, ob man jetzt wenn man die Bevölkerungszahlen nimmt, ob man jetzt den ersten Tag des Jahres oder den letzten Tag des Jahres nimmt. Ich hatte mich für den ersten Tag des Jahres entschieden. Ne, ich habe es jetzt nochmal durchgerechnet für den letzten Tag des Jahres. Es kommen ähnliche Rangfolgen raus. Und dann wäre es sogar das beste Sterbejahr für diese Altersgruppe gewesen. Ne? Mhm. Aber mir wurde auch gesagt, du teilst das Jahr von Silvester bis Silvester. Gestorben wird in Wellen und die sind nicht im Jahreskalender eingetaktet. Ne? Weil auch wenn das Statistische Bundesamt auch in diesen Zeitraum denkt und die Zahlen veröffentlicht, sondern schneide doch von März bis März oder schneide doch von Juli bis Juli, ne? Weil so auch die Infektionswellen sind. Und das habe ich mal gemacht und dann bleibt aber immer noch bei dieser Kernaussage. Ein unauffälliges Jahr war 2020 für uns. Und deshalb bleibt bei mir dieser Zweifel, warum die Daten so präsentiert werden, wie sie da präsentiert werden uns. Ja.
Ich staune über die Einigkeit, die wir so haben in der Betrachtung der Gesamtlage, was die Zahlen betrifft. Vielleicht wechseln wir noch mal kurz zur Intensivbettenbelegung. Also es ist ja so, wenn man sich überlegt, dass man nur so viele Intensivbetten überhaupt betreiben kann, wie man auch Personal dafür hat, dann ist es für mich zum Beispiel schon erstaunlich, dass man diese riesige Intensivbettenreserve am Flughafen Tempelhof überhaupt angelegt hat, wo man doch eigentlich hätte, also weiß ich nicht, aber eigentlich doch hätte wissen können, dass man dafür kaum Personal finden wird. Es wurde ja dann letztlich auch nicht gebraucht. Ja. Das ist ja auch ein Faktor, den man nicht einfach so irgendwie ein- oder ausrechnen kann. Aber wie sind Sie denn vorgegangen bei Ihrer Betrachtung der tatsächlichen Intensivbettenkapazitäten? Wie hat sich das denn über das Jahr entwickelt?
Na, ich könnte ja mal ein Beispiel rausnehmen. Also ich hatte mir die Zahlen vom DIVI-Intensivregister angeschaut. Das gibt es ja seit letztem Jahr, das Intensivregister. Eine tolle Sache, weil wir Erbsenzähler, sage ich mal, da eine gute Datenquelle haben, wo wir reinschauen können. Denn die Krankenhäuser in Deutschland melden täglich ihre Bettenkapazitäten ans DIVI-Intensivregister. Und da kann ich gucken, wie die Bettenkapazitäten aussehen. Und ich sage mal ein Beispiel. Ich habe also gesehen, dass Betten rückläufig sind. Und ich habe versucht herauszufinden, warum passiert das? Warum werden da Betten abgebaut? Und ein Effekt war, speziell ab November 2020, dass, also vielleicht mal als Beispiel, wenn eine Intensivstation jetzt 10 Betten hat und 6 sind belegt, ne, dann haben sie eine Auslastung von 60%. Und sie melden jeden Tag die Zahlen 6 Betten belegt, 4 Betten frei, ne, und haben 60% Auslastung. Und ab November gab es dieses Krankenhausfinanzierungsgesetz, dann bekamen sie Geld nur noch, wenn sie eine 75% Auslastung haben. Und wenn sie also morgen sagen, naja, wir melden nicht mehr 4 freie Betten, sondern nur noch 2. Könnte ja sein, dass dann den beiden Betten irgendwas nicht in Ordnung ist oder sowas. Ja, dann melden sie also 6 Betten immer noch belegt und 2 Betten frei und schon haben sie eine Auslastung von 75%, obwohl sich überhaupt nichts in den belegten Betten geändert hat. Und das haben manche Krankenhäuser gemacht. Und das sehe ich in den Daten und frage mich einfach, warum passiert das?
Ich kann mich erinnern, dass Sie auch gestaunt haben über die gleichbleibende Linie der Belegungszahlen. Vielleicht sagen Sie dazu noch mal was.
Also wenn man alle Meldungen der belegten Betten summiert, dann gibt es ja eine Gesamtauslastung in Deutschland, also der belegten Betten. Und die blieb über den kompletten Zeitraum 2020 relativ konstant. Obwohl ja auch die Zahl der Covid-Fälle auf den Intensivstationen gemeldet wird. Und die zeitweise große Berge hat, also viele Covid-Fälle im März, April und im Winter nochmal, aber die Auslastung blieb über den kompletten Zeitraum konstant. Und da ist mir natürlich klar, dass da OPs verschoben wurden, dass Patienten nicht ins Krankenhaus gingen, weil sie Angst hatten oder auch Intensivpatienten auf Normalstationen verlegt werden können. Mit diesen Effekten kann ausgleichen. Aber dass es exakt dann wieder diese Wellen ausgleicht und man nichts in der Gesamtbelegung sieht, das wunderte mich doch sehr.
Ja, ich habe auch bemerkt, dass auf verschiedenen Faktenchecker-Portalen dann immer gesagt wurde, ja, ab April oder es kann auch März gewesen sein, wurde zum Beispiel die Zahl der Kinderintensivbetten aus dieser Statistik herausgenommen und dadurch kommt dieser Sinkflug der Intensivbetten zustande. Aber das habe ich persönlich nicht so beobachtet, denn die Daten sind ja frei zugänglich. Der erste große Abbau oder das erste große Verschwinden von Intensivbetten erfolgte meiner Meinung nach schon ab August. Dann kam diese Novemberdelle, von der Sie sprachen, und dann gab es auch tatsächlich noch mal eine kleine etwas später, aber die war wirklich nur noch relativ klein gegenüber dem vorherigen Abbau.
Ja, über den kompletten Zeitraum wurden Betten abgebaut und die Zahl ist, also weit über 6.000 Betten sind das in Deutschland, ne, in 2020. Das ist überrascht, ja.
Ja. Nun heißt es ja in Deutschland immer impfen, impfen, impfen. Gestern, glaube ich, wurde in einer Bundespressekonferenz noch einmal die neue Impfkampagne der Bundesregierung besprochen, vorgestellt und so weiter. Und da hört man immer, die Impfung ist sicher. Es wird nichts weiter darüber gesagt, über das Sicherheitsprofil der Impfung. Es wird immer nur gesagt, es ist sicher und machen Sie das und tun Sie das. Und Sie sagten in Ihrem Video, dass Sie sich auch beschäftigt haben oder beschäftigen wollen mit Impfnebenfolgen, eventuellen Todesfolgen von Impfungen. Können Sie vielleicht schon einen kleinen Ausblick geben, wie weit Sie damit sind oder ob es schon Aussagen zu treffen gibt?
Ja, also es... Ja, ich hatte mit meinem Video angefangen, mir die Daten anzuschauen und nachdem das Video veröffentlicht wurde, habe ich so viel fundiertes Feedback bekommen von Leuten, die speziell das Thema bearbeiten, schon länger bearbeiten. Ich habe jetzt Datensätze auf dem Tisch. Also ich kann nur sagen, es ist, ich finde es brisant, was ich da an den Daten sehe. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, das ist zu groß für mich, dass ich da nochmal so als einzelner Mensch mit meiner Expertise drauf gucke und da ein Video veröffentliche, so wie ich es eigentlich vorhatte, sondern ich bin jetzt mit diesen Netzwerken verknüpft, die da schon viel tiefer drinstecken und länger dran arbeiten und biete da meine Fähigkeiten an und versuche da zu unterstützen.
Ja. Das finde ich sehr schön. Das ist eine schöne Konsequenz aus Ihrer Arbeit, dass Sie nun einen gewissen Anschluss gefunden haben an andere Leute, die sowas auch machen. Gilt das vielleicht auch irgendwie für Ihren privaten Bereich? Also haben Sie da auch solche Geschichten der Umorientierung erlebt, von Werten, von Beziehungen, irgendetwas in diese Richtung? Können Sie dazu was sagen?
Ja, unbedingt. Also ich bin, ja, da hat sich ganz viel verändert. Nachdem ich wollte ja meinem Freund Hartmut beweisen, dass da eine Pandemie ist. Weil, also bei mir gab es auch vorher Zweifel, dass da irgendwas Komisches mit den Zahlen, aber nachdem ich es dann gesehen habe, wurde dieser Zweifel so stark und es gibt, ja, in meinem Video erkläre ich das auch, dass da so eine Enttäuschung auch da ist. So ein Vertrauensverlust in Autoritäten, in Behörden und so weiter. Und das hat sich nur noch mal verstärkt, nachdem ich jetzt diese vielen Informationen von anderen Experten noch dazugenommen habe, die nach meiner Veröffentlichung kamen. Also dieses Vertrauen ist, da ist ein Weltbild, kann man sagen, zerbrochen. Und wenn ich das noch sagen darf, auch Vertrauen in Medien, weil das ist eigentlich der Job, den die Medien machen müssen. Wo sind die Medien, die fragen, wieso sehen die Dashboards, die uns präsentiert werden, so aus, wie sie aussehen? Und wenn wir beim Thema Medien sind, also ne, wenn man jetzt guckt, was zu meinem Thema, also Pandemie und Rohdaten veröffentlicht wurde, dann sieht man alles das, was auf meinem Schreibtisch hier liegt, an Datensätzen oder in meinem Postfach, das sieht keiner von außen hin. Diese Stimmen gibt es aber sie finden in der Öffentlichkeit nicht statt. Und wenn man jetzt speziell nach meinem Thema guckt, dann findet man sofort einen Faktenchecker, der sich mit meinem Video beschäftigt hat, aber da gab es überhaupt keinen Austausch. Also ich hätte mir gewünscht, dass viele dieser Themen, die da angesprochen werden, hätte man in einem Gespräch ganz schnell entkräften können. Ein paar sind ja auch korrekt, über die kann man ja reden, aber dieses Gespräch fand gar nicht statt. Also das die bitte, bitte, liebe Faktenchecker, redet doch nicht über mich, redet mit mir. Ich stehe zur Verfügung.
Ja, das ist ein schönes Wort eigentlich, denn wir haben unsere Zeit schon erfüllt. Wir sind schon ein kleines bisschen über die Zeit. und ich hoffe, wir sehen oder hören wieder voneinander. Machen Sie es gut, lieber Marcel Bartz.
Vielen Dank, Frau Schmidt, für das Interview.